eindrücklichsten Predigten gehalten. Und seine Jünger waren hungrig und er hat gerade im vorderen Kapitel mit nachgeschaut, dass sie ihre Finden lieben soll. Ja, dass man soll die Finden lieben. Und die Jünger sind ihm richtig an den Lippen gehangen. Und sie haben das wirklich aufgesogen, was Jesus ihnen hat mitgegeben. Aber vielleicht nicht alles nur so einfach war. Und Jesus geht weiter und spricht in dem heutigen Text aus Matthäus 6, 1 bis 18, wo wir miteinander anschauen, über Frömmigkeit. So ein bisschen über einen Lifestyle von einem Christ und sagt, wie verhaltet sich ein Christ? Wie gibt sich ein Christ? Und unser Text im Vers 1 fängt eigentlich damit an, dass er sagt, habt Acht auf eure Frömmigkeit. Frömmigkeit ist so, wie es der Luther übersetzt, wenn man vom griechischen Urtext herkommt, die Kaiosyna, das ist mehr der Begriff Gerechtigkeit. Also habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Wenn man es einfach so hört, ist es auch nicht viel einfacher. Man muss sagen, was will denn jetzt der Text hier sagen? Gerechtigkeit meint hier, habt auf das Acht, dass Gott euch gerecht macht. Letztendlich lebt in dieser Beziehung mit dem, was euch gerecht macht. Nicht ihr selber könnt euer Leben in Ordnung bringen, sondern habt Acht auf das, was euch letztendlich geschenkt ist worden, durch den, der euch gerecht macht. Wir können also auch anders sagen, habt Acht auf die Beziehung mit Gott, habt Acht auf die Beziehung mit dem lebendigen Vater. Achtet auf Treue zu Gott, treu eurer Gemeinschaft sein. Und aus dieser Frömmigkeit heraus, da passiert etwas. So Frömmigkeit, fromm ist bei uns eher so ein schwierig angekauchtes Wort. Aber genau aus dieser Frömmigkeit, aus dieser Gerechtigkeit, aus dieser Beziehung, aus dem Leben mit Gott heraus, da wird Christ sein sichtbar. Um das geht es eigentlich in unserem heutigen Text. Und da habe ich gedacht, möchte ich gerade einfach hier heute Morgen einsteigen, aber ihr könnt noch auch daheim im Livestream Gedanken machen, wie wird dein Glaube im Alltag sichtbar? Wie wird deine Frömmigkeit im Alltag sichtbar? Was machst du anders? Wie lebst du die Glaube? Wie wird er für andere sichtbar? Ich denke, wir schreiben mal ein paar Sachen auf. Wie wird euer Glaube sichtbar? Okay, ihr seid vielleicht daheim schneller. Hier ist gerade ein bisschen Ratlosigkeit, aber das kommt noch. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, gibt es weitere Sachen? Wort und Tat. Hilfsbereitschaft. Wertschätzung. Nächstenliebe. Dem anderen Recht schaffen. Ich schreibe jetzt einfach Recht schreiben. Recht verschaffen. Genau, gibt es weitere Sachen, die uns als Christen auszeichnen? Das habe ich jetzt. Es geht fast in die Nächstenliebe rein. Hey, eine Frau sagen, sie sei ein Liebes, genau. Wir tun das mal in der Nächstenliebe abbuchen, das war noch etwas anderes gewesen. Genau, dienen. Genau, wir könnten sicher noch viele Sachen aufschreiben, was unser Christsein ausmacht. Und viele Gewohnheiten, die uns als Christen aufzumachen, sind jetzt von euch gar nicht gekommen. Wie beten, wie Bibel lesen. Wir können hier Gemeinde besuchen und so weiter. Das sind Sachen, die wir als Christen tun. Und Jesus warnt eigentlich davon und sagt, wenn ihr das tut, dann tut es nicht einfach, weil man es tut. sondern das soll es nicht einfach keine fromme Show sein. Ich denke, er nimmt hier in diesem Text doch ein bisschen das Thema aus, bitte keine fromme Show. Wenn ihr das macht, dann macht es nicht einfach als eine Show, sondern dann macht es von ganzem Herzen. Darum lesen wir im Vers 1, nicht nur habt Acht auf eure Frömmigkeit, sondern hütet euch und eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Ich wage mal zu behaupten, dass wir wirklich als Christen schnell in der Gefahr stehen, durch äußerliches Tun, durch äußerliches Verhalten, auch die Sachen, die wir vorhin aufgeschrieben haben, wirklich eine Show zu spielen. Nicht mal böswillig, noch in einem guten Willen, aber dass es oft mehr von dem ist, wie wir geprägt wurden, als von dem, wirklich von einer inneren Haltung aus. Und das ist das, was Jesus hier anspricht und sagt, hütet euch vor einer Frömmigkeit oder eigentlich nur vor anderen etwas gelten. Und wir wissen es, wir sind unglaublich gut im Beobachten. Also vor allem euer Kind, ihr schreckt manchmal an meine Kinder, wie ähnlich dass wir die in gewissen Sachen sind. Und nicht nur in dem, wo ich jetzt nur Freude habe darüber. Manchmal ärgern sie sich vielleicht auch darüber, dass sie gewisse Sachen von uns Eltern übernommen. Aber wir beobachten. Ich weiss nicht, wer von euch das schon mal in einem Bowling-Center war. Vielleicht erinnerst du dich zuerst mal daran, da kommst du mal rein, ist alles so düster, du musst dich zuerst orientieren. Du schaust mal, wie es der Kollege macht oder die, die sonst ist, da muss man etwas zahlen. Dann kommt der mit den Schuhen, wieso muss ich jetzt noch andere Schuhe anlegen und so weiter. Du beobachtest und denkst, aha, okay. Und wenn dir es nicht jemand erklärt, dann machst du es einfach so, wie es die anderen machen. Du rührst vielleicht zuerst mal die Kugeln an und denkst, okay, wie machen ist das Kugeln und nicht ich für eine Rolle. Aber das tust du alles beobachten. Und ähnlich geht es eigentlich jemandem, der vielleicht heute Morgen oder auch so in einen Gottesdienst reinkommt. Der beobachtet mal. Auch unsere Kinder, die zuerst mal da sind, die beobachten mal, wie machen das ihre Eltern. Also Anbetungszeit. Aha, da stehen gewisse, andere sitzen. Dann gibt es gewisse, die haben noch die Hänge auf. Und dann bist du schon mal leicht verwirrt als Gast. Du denkst, ja, wie singt man jetzt eigentlich richtig? Ja, und wir beobachten mal und denken, okay, der mit Aufstehen, der könnte noch ganz gut ankommen bei den anderen. Dann stehst du vielleicht mal auf. Und jetzt ist es relativ einfach in der jetzigen Zeit. Du musst nämlich nicht singen, sondern summen, das geht noch für jeden. Und denkst, ach gut, sieht niemand, dass ich vielleicht die Lieder nicht kann oder so. Aber wir beginnen zu beobachten und versuchen mal so ein bisschen, wie macht man das hier? Und automatisch lernen wir gewisse Sachen wie ein. Und nachher gibt es ja viele Kirchen, wo noch so einen Kollektenbecher durchgeht. Das ist immer so eine schwierige Sache. Oder? Wir sagen zwar den Gästen, ihr seid herzlich willkommen, dir müsst nichts geben. Nachher merkst du mal, wie der nebenan die grossen Nötchen für den Tisch hat. Und du denkst, ja, muss ich ja, nein, sie haben gesagt, ich müsse nicht. Aber wenn ich jetzt das nächste Mal komme, dann müsste ich den vielleicht. Und bei denen klimpert das so wenig, also muss ich dann wahrscheinlich auch die grösseren Sachen für ihn nehmen. Und du überlegst, wie verhält man sich da und fährst nachher von dem her auch dein Verhalten ableiten. Dann kommt zum Beispiel noch der mit dem Abendmahl. Aha, okay, was nimmt man da? Da hast du mal so ein kleines bisschen Brot, du weißt nicht recht, was mit dem sollst. Schaust mal links und rechts, wie machen die das? Sie haben zwar gesagt, du müsstest es nicht unbedingt nehmen, sollst es vielleicht noch prüfen. Und du denkst, ja gut, aber alle anderen nehmen sie, ich kann jetzt da nicht gut aus der Reihe tanzen. Und so übernehmen wir viele Sachen nach unserem Alltag. Wir schauen es meistens unseren Eltern ab. Oder vielleicht unseren jüngsten Leiter. Und so können wir Christ sein, anfangen gestalten. Wie verhält sich ein guter Christ? Und ich würde jetzt mal behaupten, die grösste Prozentzahl von unserem Verhalten hat nichts damit zu tun, dass wir sie mal gehört haben, sondern dass wir haben gesehen, wie es andere machen. Und wir übernehmen so vieles. Und ich weiss nicht, merkt ihr, was hier abgeht? Wir sind unglaubliche Beobachter. Wir lernen so viel über das Beobachten, sicher auch über das Hören und wissen, wie ein Christ eigentlich richtig tut. Wir selber wissen das auch. Die draussen wissen es eh, die wissen, wie Christ muss funktionieren. Aber der betet, der geht jeden Sonntag in die Kirche, liest einen Haufen Bibel und so weiter. Und eigentlich ist das das, was hier Jesus ansprechen will. Und sagen, hey, hütet euch vor einer Frömmigkeit, wo man weiss, wie sie ist, und man macht es einfach, weil es dazugehört. Um das geht es nicht. Und Jesus redet hier nicht zu Menschen, die noch keine Ahnung haben, sondern Menschen, die eigentlich schon mit Jesus unterwegs sind. Und er spricht für die damalige Zeit drei Sachen, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, aber die zur Frömmigkeit dazugehört. Drei Sachen, die einfach jeder Christ tun musste. Das hat eigentlich sein Christsein ausgezeichnet. Er spricht so von drei Säulen. Und die erste Säule ist... Nicht, ob jemand draufkommt, was das sein könnte. Ich sage euch, sie schreiben es noch drunter. Eigentlich geht es um das Geben. Etwas weitergeben. Jesus schreibt, sagt hier, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Almosen geben, die hier gebraucht wird, meint mehr als nur einfach etwas geben, sondern es ist eigentlich ein Ausdruck von einer Barmherzigkeit. Aus Liebe im Nächsten gegenüber, wirklich etwas weitergeben. Almosen ist nicht der Zehnt gemeint, sondern Almosen ist noch etwas, das darüber raus ist gekommen. Und wer besonders fromm war, hat das zur Schau getragen und gesagt, schaut mal, ich gebe hier den Zehnt. Man hat wirklich in dem Sinn den Zehnt versucht, dass das möglichst alle mitbekommen und sagen, ich bin im Fall ein guter Christ, ich gebe noch Almosen. Und spannend ist ja, das ganze Sozialsystem hat dann zumal auf dem aufgebaut. Wir hatten keine AHV, keine IV und so weiter, sondern es wären viele Leute verarmt, wenn es nicht Leute gegeben hätte, die auch Almosen gegeben hätten. Also man geht etwa davon aus, dass ein guter Israelit hat etwa ein Sechstel von seinem Einkommen abgegeben hat. Einfach für auch Menschen in seinem Umfeld, Menschen, die auf Almosen angewiesen waren, das weiterzugeben. Und jetzt heisst es hier in unserem Text, wir sollen es nicht rausposaunen. Das nimmt eigentlich ein damals gängiges Bild auf. Wenn jetzt jemand in den Tempel gegangen, für eine Almosen zu geben, für nachher, wo man verteilen konnte, dann haben die Priester eine Posaune blasen. Eben, es ist wirklich darum gegangen, man hat es rausposaunen. Man hat gesagt, hey, da kommt jetzt einer, für das es möglichst auch breite Wirkung hat. Dass es einer merkt, oh, da geht jetzt einer, oh, der geht schon wieder in den Tempel, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich auch, für das ich ein guter Christ bin. Also wir haben schon dann eigentlich damit geschafft, schau mal, was der andere macht, und wenn du das auch so machst, dann bist du ein guter Christ. Und das ist eigentlich das, was Jesus hier anprangert. Er sagt nicht, es ist falsch, den Almosen zu geben. Er sagt nicht, es ist falsch, etwas weiterzugeben. Das kann auch eine gute Angewohnheit sein, die wir vielleicht haben mitbekommen haben. Aber er sagt, was ist dahinter? Um was geht es dir? Und so schnell sind wir eigentlich in so Situation, auch was das Geld anbelangt, vielleicht geneigt, dass man keinen schlechten Eindruck macht. Ich weiss noch gut, vor 20 Jahren bin ich mal noch jung gewesen, Jugendpastor, mit meinen Jungen dann auf Holland, Mission 98 war es, glaube ich. Und da ist eine Referentin auf die Bühne gekommen und gesagt, sie hat jetzt etwas Dummes passiert und sie wird es hier bekennen. Es ist folgendermaßen gegangen, dort sind eben auch die Kollektentöpfe durchgekommen und sie hat tief in die Tasche gegriffen, sie war gerade am Anfang vor Reihe und hat ihren Hang in den Kollektentopf gehabt. Dummerweise schaut der Kollektentopf hat durch die Reihe gegeben, rein und merkt, es ist nichts drinnen. Und er schaut sich etwas verdutzt an und sie sagt, ja, dann muss es, glaube ich, ein Boden gefallen sein. Nachher schnacken zwei Leute, wahrscheinlich waren noch mehr, sind im Boden rumgeschnacken und haben nach dem verlorenen Geld gesucht, wo gar kein Käse war. Sie haben es einfach nicht gefunden. Der Becher ist dann nachher weitergegangen und nachher weiss ich noch, sie ist vorher gesagt, Leute, ich muss doch etwas bekennen. Ich habe versucht, besser zu sein, als ich bin. Ich habe versucht, etwas darzustellen und zu sagen, ich gebe Haufen Geld. Und habe sogar noch einen mit reingezogen, mir etwas zu suchen, das ich gar nicht habe. Und das ist eine fromme Show. Etwas, wo wir das Gefühl haben, ja, als Christ gibst du doch etwas. Dann gescheitert der Becher vorbeigehen. Aber es ist genau so eine Situation, wo ich denke, das ist so wie antrainiert. Manchmal ist es ein Christsein, wo einfach wie es passiert oder wir machen es. Das muss nicht nur schlecht sein. Aber das ist das, wo Jesus sagt, hey, um das geht es nicht. Gib von deinem Geld, gib von deiner Zeit, gib von deiner Kraft. Aber nicht, weil man es so macht, sondern weil man sagen muss, ich bin so begeistert von dem Gott, dass ich es von Herzen geben und gern geben und nicht, weil ich anderen etwas will oder muss beweisen. Und darum fährt Jesus weiter in Matthäus 6, 3 und 4. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Hier geht es also nicht einfach nur, dass wir Kohle rüberrutschen irgendwo her, sondern es geht um meine Beziehung zu Gott, um mein Verhältnis. Es geht letztendlich hier um mein Herz, um die Beziehung zu Gott. Und hier raus soll etwas leuchten. Von hierher soll etwas passieren. Von hierher soll mein Geben motiviert sein. Und nicht einfach, weil ich vor anderen glänzen will. Jesus sagt ja weiter, zum Beispiel, wir werden es im Vers 24 hören, nächste Sonntag, wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder dem Geld oder Gott. Wem diene ich? Oder auch Jesus sagt im Lukas-Evangelium, wem ich etwas anvertraue, geht gut damit um, dem werde ich auch noch mehr anvertrauen. Und so Leute, die werden nicht einfach den Lohn in Form vom Ansehen haben, sondern hier sagt unser Text, sie werden Lohn erhalten von Gott. Und tatsächlich, im 2. Korinther 15, redet auch der Paulus davon, dass wir einmal am Ende der Zeit werden vor den Richterstuhl von Jesus kommen und dort wird alles offenbart sein und wir werden Lohn erhalten. Ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, ob mich das dann noch interessiert. Ich bin so froh oder ich freue mich einfach, dass ich im Himmel sein darf. Aber wahrscheinlich ist es gleich etwas Interessantes. Es wird hier auch nicht gesagt, wie der Lohn dann aussieht. Aber ich glaube, da, wo jemand lehrt, auch Almosen zu geben, ein Lohn, den sicher jeder auch da erleben darf, ist, das Geld verliert plötzlich eine Macht. Da, wo wir nicht immer nur alles ausraffen müssen, sondern auch können sagen, hey, ich habe gelernt, auch zu geben. Ich glaube, da werden wir von uns selber befreit. Jesus redet nicht nur vom Geben. Es war eines von diesen drei Elementen, die ein Christ dann zumal ausgemacht hat, sondern es gibt noch ein zweites, was für einen Christ eigentlich entscheidend war. Genau. Und hier ist es ums Betten gegangen. Und hier ist es eigentlich wieder genau das gleiche Spiel, wo Jesus sagt, es geht hier nicht darum, jetzt vor allem alle zu sehen, wie gut und wie fromm sie sind. Darum sagt er im Vers 5, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchel, die sich zum Gebet gern in die Synagoge und an die Straßenecke stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Das Gebetsleben von Israel war ein Gebetsleben, das sich mit keiner anderen Religion vergleichen lässt. Ihr findet das nie so ausprägt. Schon nur ein Psalm, aber es gibt so viel Gebet in der Bibel. Ein Volk, das gebetet hat, ein Volk, das die Nähe von seinem Gott gesucht hat. Aber Jesus sagt, nicht einfach als Tradition, nicht einfach, weil man es macht. Und auch die Juden hatten ja drei Tageszeiten, wo sie öffentlich, vor allem in der Synagoge, aber wenn sie es nicht in der Synagoge geschafft haben, auch öffentlich beten konnten. Und Jesus sagt, ich hasse einfach die, oder es ist nicht in Ordnung, die das zur Schau tragen. Und auch bewusst irgendwo an einer Strassenecke stehen, wo sie jetzt wirklich jeder sieht, sondern er sagt, hey, Das soll nicht eure Haltung sein. Um das geht es nicht. Was Jesus hier zum Vorwurf macht, ist auch nicht das öffentliche Gebet. Auch Jesus hat öffentlich gebetet. Und das ist auch etwas, das Mut braucht, das auch uns in dem Sinne nicht verwehrt wird. Und er sagt, ja, nicht öffentlich beten, das ist nicht das Thema. Aber er sagt, was ist in deinem Herzen? Wieso tust du es? Wieso bettest du? Wir können fragen, wieso gehst du in die Gebetsstunde? Geht es um Sehen und Gesehen werden? Dann bleibst du gescheiter daheim. Aber du musst sagen, wow, nein, ich möchte mit Menschen zusammen vor dem lebendigen Gott kommen. Das ist mir ein Herzensanliegen. Und nicht, um vor Leuten in Erscheinung zu treten. Und Jesus sagt darum hier auch weiter, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Jesus sagt, es geht nicht darum, wo du betest oder dass du, sondern es geht darum, dass du vor allem eine Beziehung zu dem lebendigen Gott aufnimmst. Und er nimmt das Beispiel auch als Symbol und sagt, am gescheitsten gehst du in dein Kämmerli, in einen ungestörten Bereich. Er sagt sogar, beschließ ab, dass dich keiner stört. Und es geht nicht um alle anderen rund um dich herum, sondern es geht nur um eine Beziehung zwischen dir und Gott. Und das ist das Gebet, das Jesus hat ein Stück weit vermisst, dann zumal. Auch hier, es geht wieder um dein Herz. Es geht darum, dass das Vaterausstrahlung hat und nicht einfach eine fromme Show, wo du alle darauf hinweisen willst. Er fährt aber noch weiter beim Beten. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Auch die Heiden, die ihre Götter angebetet haben, haben vor allem das Gefühl, je mehr Worte sie machen, umso mehr kann ich Gott, können sie ihre Götter überzeugen. Es waren leere Wiederholungen. Und das Volk Israel ist oft in das hineingekommen. Man hat versucht, möglichst viele Worte zu machen, um mit Gott können, irgendwo etwas durchzubringen. Es ist ja auch tragisch. Wir können auf das nicht eingehen, aber in dem Text, den wir heute anschauen, ist ja das Vater Unser drin. Tragisch, dass es viele gibt, an unseren Breitengraden, die sagen, ja, je mehr das Vater Unser wiederholst, umso mehr passiert etwas. Und genau das ist sicher auch das, was Jesus anprangert und sagt, mehr Wort ist nicht das, was Jesus, ist nicht das, was Gott will. Sondern auch hier wieder, es geht um dein Herz. Ich habe eine Vaterbeziehung, eine Beziehung zu dem Vater, der mich, man könnte sagen, fast blind versteht. Um das geht es ihm hier. Manchmal machen wir nicht nur viel Worte, sondern ich frage mich manchmal auch, was für Worte wir machen. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon gesagt. Also, manchmal kopieren wir auch Worte. Also unsere Kinder sind da unglaublich herausgefordert. Ihr müsst mal schauen, wie viel das Kind eure Gebetsformulierung übernimmt. Neu im Trend ist so das Blut Jesu. Wenn ihr das braucht, dann seid ihr echt ein guter Christ. Ich bin manchmal wie vor den Kopf gestossen, wenn ich schaue, wie viele Leute das heute sagen, ja, und wir stecken unter Schutz vom Blut Jesu. Und ich denke nachher, Leute, wo steht das in der Bibel? Also wissen wir überhaupt, für was Jesus das Blut vergossen hat? Aber es tönt gut, es tönt so salbungsvoll und dann brauchen wir das doch gerade auch noch. Ich habe schon Leute gefragt und gesagt, auf was beziehst du das? Da ist dann meistens schnell mal ruhig, aber im nächsten Gebet kommt es wieder, weil man es einfach so, schon so toll findet. Und, ich frage mich manchmal Leute, haben wir eine Ahnung, was wir beten? Das heisst nicht, dass man über das Blut Jesu nicht darf ins Gebet aufnehmen. Das ist keine Frage. Aber er hat wirklich im richtigen Zusammenhang. Weil die meisten verwenden es irgendwie, weil es einfach so kraftvoll klingt. Und ich denke, um das geht es. Er sagt, hey, ihr müsst nichts zur Schau stellen. Ihr müsst nicht versuchen, Gott irgendwie können zu überzeugen. Sondern es geht um eine Herzenshaltung, um eine Beziehung, die ich zu diesem lebendigen Gott habe. Nicht die Fülle von den Worten. Nicht das Wort selber. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Hey, mein Daddy im Himmel weiß schon, was ich brauche. Ich muss nicht 1000 Worte machen. Also es ist ja so schön, wenn du eine Frau hast, die dich manchmal wie blind versteht. Und ich frage mich manchmal, haben wir die Beziehung zu Gott, wo du kannst sagen, wir verstehen einander fast blind? Wir sind einfach miteinander unterwegs. Ich muss nicht 1000 Worte machen, noch fast eine Abhandlung schreiben, dass Gott endlich rauskommt, was ich will. Sondern er weiss es schon, wir sind unterwegs, wir sind im Gespräch miteinander. Aber vielleicht, wie der das erlebt hat, der zu wissen, im Gespräch war, hat schon lange gewusst, was du willst. Und gleich manchmal braucht es auch ein bisschen mehr Worte, einfach weil es uns auch gut tut, mal zu sagen, du, jetzt sage ich dem aber schon mal einfach, wo es ist einfach jetzt nicht mehr in Ordnung. Hilft manchmal schon, wie die Seele zu entlasten. Aber das ist etwas, wo, und das würde ich jetzt beim Rees sagen, das ist dem mehr als vom Herzen gekommen. Das war Teufel. Er hat gesagt, ich muss jetzt einfach mit meinem Vater hier oben reden. Dem muss ich mal sagen, was Sache ist, oder? Es war nicht einfach so ein frommes Gespräch. Sie sagen, ah ja, du, noch ein Bett, ich habe noch ein Problem, also reden wir mal wieder mit ihm. Nein, es ist aus dem tiefsten Herz. Und das ist das, was Jesus sagt. Leute, wenn euer Gebet Gebet sind, die aus einer Beziehung kommen, das ist das, was Gott sucht. Und nicht einfach als fromme Show. Und nachher greift er noch das Letzte auf, was eigentlich bei uns heute nicht mehr so ein grosses Thema ist. Der hat kein Loch im Bauch, der ist am Fasten. Das ist eigentlich das Dritte, was Jesus hier noch aufgreift und sagt, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihn ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Also er sagt nicht, wir sollen vor allem allen sagen, Leute, ich habe ein Riesenloch im Bauch und noch eine Leidensmiene ziehen, sondern er sagt, das soll nicht euer Ausdruck sein. Eigentlich geht es hier wieder genau ums Gleiche. Wir hatten ja dann zumal im Volk Israel eigentlich einen Versöhnungstag hat man gefastet. Und die frommen Israeliten haben dann gefunden, das müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Und nachher immer zweimal in der Woche hat es einen Fastentag gegeben. Und mir hat vor allem dort wirklich, vielleicht ist mir die Gefahr gestanden, allen das zu zeigen und zu sagen, sorry, ich bin halt am Fasten. Aber und alle haben gedacht, wow, das ist ein guter Christ, oder? Und hier geht es wieder um die fromme Show und sagt, hey, Leute, machen aus dem keine Show. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also hier geht es wieder darum, keine Leidensmine aufzusetzen, sondern zu sagen, es ist alles in Ordnung. Die Haare sollst du auch schön machen, steht im Text, genau. Und es geht dir vor allem im Fasten darum, auch hier wieder, ich will die Zeit mir rausnehmen. Einfach, wo ich darf mein Herz pflegen mit Gott. Und wir werden Lohn bekommen. Gott wird uns beschenken, auch in dem, dass er uns begegnet, auf eine vielleicht auch übernatürliche Art, wenn wir uns die Zeit rausnehmen. Aber Jesus sagt, es ist nicht für eine fromme Schau gedacht, sondern es geht um unser Herz. Wir merken, geben, beten, fasten, wir haben andere Sachen auch noch aufgezählt, aber der rote Faden, den Jesus eigentlich hier wieder durchzieht, ist, Leute, hört auf, euren Glauben zu leben als etwas, das aufgesetzt ist, das vor allem etwas sein soll, das andere sehen. Sondern Glauben soll letztendlich aus dem Herz kommen. Es soll alles eigentlich aus einer Liebesbeziehung zum Vater geschehen. Aus dieser Abhängigkeit zu Gott und nicht aus dieser Abhängigkeit zu den Menschen. Und das sagt er eigentlich hier in all denen. Wenn du betest, dann tu es, um mit Gott zu reden und zu sagen, hey, ich will mit dem Vater in Kontakt sein. einfach weil es gut tut. Und weil ich merke, was so hier verheißen ist, ich werde letztendlich der Beschenkte sein. Ich will grosszügig sein, nicht damit es alle anderen sehen und wissen, ja, du, der gibt, bei dem kannst du mal fragen, der gibt dir schon etwas. Sondern, weil es mit mir etwas macht, weil ich frei werde, vielleicht vom Geld, weil ich frei werde von mir selber, vom Ansehen. Und weil ich plötzlich erfahre, ich habe einen Gott, der mich versorgt. Ich muss nicht Angst haben um mein Geld, sondern ich habe einen, der hier sich um mich kümmert. Und wenn du fastest, auch da, das Tun für mich auf Gott zu fokussieren und Zeit zu haben mit ihm. Und wenn du die Bibel liest, dann tust du es nicht, weil du es einfach als guter Christ tust, sondern du sagst, ich will noch mehr eintauchen in das, was der Gott mir zu sagen hat. Wie das Leben kann gelingen kann. Einfach weil das Wort etwas ist, das jedes Leben verändert und neu macht. Nicht fromm Schein, sondern ein Leben aus der Beziehung zu Gott ist das, wo zu Jesus hier seine Jünger einlädt. Und ich glaube, es ist wichtig, auch gerade für uns, uns immer wieder Gedanken zu machen, mache ich es jetzt einfach, weil ich es mache? Oder ist mein Herz dabei? Das heisst nicht, dass nicht manchmal schon Sachen gut sind. Ich bin manchmal froh, einfach auch, dass ich sage, ich lese jetzt einfach die Bibel, auch wenn es mir jetzt böse gesagt einfach nichts bringt. Es ist gut, auch Rhythmus zu haben, Ritual, Traditionen. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch von diesem Text herausfordern und zu fragen, wieso mache ich jetzt das? Will ich wirklich als frommer Christ gelten oder geht es mir? Egal, was ich tue, darum, ich möchte Gott erleben, ich möchte mit ihm in Beziehung stehen. Oder Paulus sagt seinem Freund Timotheus, in 2. Timotheus 3, Vers 5, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern können, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Oder Paulus hat darum gewusst, dass es einfach viel noch ums fromme Leben geht. Dazu zu gehören, dabei zu sein, nicht plötzlich, dass dich jemand noch schräg anschaut in der Gemeinde und sagt, oh, wieso singst du eigentlich nicht mit? Oder wieso... Was auch immer. Und ich sage, hey, mir geht es um meine Beziehung mit Gott. Was der links und rechts denkt, das ist nicht das Thema. Vielleicht nicht immer so einfach. Es geht darum, vor allem die Beziehung zu Gott immer wieder zu suchen. Und dort frage ich mich manchmal, ob das nicht vielleicht da oder dort in Vergessenheit geratet. Kennst du Gott? Erlebst du Gott? Lebst du aus dieser Herzensbeziehung heraus oder einfach nur aus dem, was vielleicht antrainiert ist? Dann lässt Gott, lässt Jesus ein und sagt, hey, spür mehr mein Herz. Erkenne wieder, wer ich bin. Vergiss mich nicht als der liebe Vater. Ich möchte euch zum Schluss noch eine eindrückliche Begebenheit vorstellen, die der Autor Dan Millman hat geschrieben von der Satchi. Ich möchte euch diesen Text vorlesen. Bald nachdem ihr Bruder geboren war, begann die kleine Satchi ihre Eltern zu bitten, sie mit dem Neugeborenen allein zu lassen. Sie befürchteten, dass sie, wie die meisten Vierjährigen, eifersüchtig sein könnte und ihn schlagen oder schütteln wolle. Also sagten ihr ihre Eltern nein. Aber sie zeigte kein Anzeichen von Eifersucht. Sie behandelte das Baby mit Freundlichkeit und ihr Flehen, mit ihm allein gelassen zu werden, wurde dringlicher. So beschlossen die Eltern, es zu erlauben. Begeistert ging sie in das Zimmer des Babys, schloss die Tür. Aber sie öffnete sich ein Spalt breit, genug für ihre neugierigen Eltern, um hineinzuspähen und zuzuhören. Sie sah, wie die kleine Satchi auf ihren neugeborenen Bruder zuging. Ihr Gesicht an seines legte und ruhig sagte, Baby, sag mir, wie sich Gott anfühlt. Ich fange an zu vergessen. Sie ist zu ihrem kleinen Bruder und gesagt, du bist so nach noch bei Gott. Wahrscheinlich, du kommst ja gerade von dort. Sag mir wieder, wie sich der Gott anfühlt. Ich habe Angst, ihn zu vergessen. Und vielleicht müssten wir wie das Mädchen
direkt zu Gott kommen und sagen, Gott, zeig du dich mir wieder. Zeig du dich mir als der Gott, wo du bist. Ich vergesse dich manchmal. Und manchmal geht es mir vielleicht mehr um mich als um die Beziehung zu dir. Und ich habe angefangen, für mich quasi so ein 30-Tage-Experiment zu machen. Und ich denke, das dürft auch ihr alle machen. Einfach mit dem einfachen Gebet, weil ich denke, wir haben es alle nötig. Einfach Gott zu bitten, Gott, zeig du dich mir. Ich glaube, wir haben es immer wieder nötig, vor allem zuerst zu dem Gott zu gehen, dass er sich uns offenbart, dass er sich uns zeigt. Gott, zeig du dich mir. Und ich glaube, mit dem fängt es an, vor einer frommen Show wegzukommen, zu einem glaubwürdigen Leben. Zu einem Leben, wo aus dem Glauben der Gott, im Glauben würdig gelebt wird. Gott, zeig du dich mir. Ist nicht so schwierig. Und ich wäre gespannt, so Mitte Juli vom einen oder anderen zu hören, zu sagen, du, da ist etwas gegangen, es hat sich etwas verändert. Aber ich merke, wir tun uns manchmal schon schwierig, dran zu bleiben. Aber ich möchte euch das Bild mitgeben, dass wir hier vor allem von unserem Herzen in ein Handeln hineinkommen. Und da braucht es immer wieder, mit Gott connected zu sein. Mit dem Gott dürfen Erlebnisse zu machen und Erfahrungen. Weg von der frommen Show, immer mehr zu einem glaubwürdigen, vor allem kraftvollen Christ sein. Weil vom Herz aus, wenn Gott uns bestimmen kann, mehr ausgeht als von der frommen Show. Ich möchte noch beten und nachher wollen wir in ein Lied einstimmen, wie ich bin. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Auch mit unseren frommen Shows. Auch wenn er sagt, wünscht ihm noch etwas mehr. Er hat kein Problem, wenn wir auch mal aus einem falschen Motiv beten. Wenn wir vielleicht auch mal aus einem falschen Motiv die Bibel lesen. Aber er möchte mehr. Er möchte Beziehung. Er möchte aus dieser Beziehung raus noch viel mehr reinlegen und unser Christsein kraftvoller werden. Weil es aus der rechten Haltung, aus der rechten Verbindung mit dem lebendigen Gott raus passiert. Ja, himmlischer Vater, danke, dass du einfach uns kannst immer mehr begegnen kannst. Schenk, dass wir in unserem Leben, dass die frommen Shows aufgedeckt werden, dass wir die Masken dürfen ablegen. Und da, wo es auch gute Sachen sind, gute Traditionen, dass du neu darfst beleben, dass sie wirklich von Herzen aus, dass wir unseren Dienst in der Gemeinde, dass wir unser Gebet beten in der Gemeinde, einfach weil wir von Herzen aus dieser Beziehung zu dir heraus in diesem Leben. Danke, dass du das kannst tun. Gott, zeig du dich mir, zeig du dich uns immer wieder neu als der lebendige Gott, was es wert ist, mit dem in Beziehung zu stehen. Zeig du dich uns, vielleicht nicht gerade so in einer krassen, vielleicht auch Art, wie es der Rees hat erlebt. Aber vielleicht musst du auch mit uns manchmal durch eine schwierige Zeit, dass wir wieder neu erfahren und erkennen, wer du bist in unserem Leben. Wer du möchtest sein. Und lass uns das erfahren. Ich glaube, es ist es wert, weil aus solchen Situationen unser Christsein anders rausgeht. Weil immer mehr die Schau fängt an zu abblättern und ein echtes Christsein für euch kommt, das kraftvoll wird. Und danke, dass du uns das als Gemeinde, als einzelne Personen erfahren lässt, erleben, damit Christsein nicht einfach Schau ist, sondern damit Christsein echt und kraftvoll wird. Amen. Wie ich bin, lasst uns doch das Lied daheim singen. Hier tun wir es einfach summen.
Kraft.
Denkt, eigentlich ist es ja so komisch. An vielen Orten müssen wir, oder haben wir auch mal den Eindruck, wir müssten anders sein oder wird von uns erwartet, anders zu sein. Vielleicht der Firma, dass man immer nett sein muss mit dem Kunden, auch wenn es einem vielleicht nicht drum ist, dass man geduldig sein mit den Schülern, auch wenn sie so blöd tun. Und Gott sagt einfach, zu mir dürft ihr wirklich kommen, wie ihr seid. Und manchmal fällt uns das nachher so schwer. Wir haben uns so gewohnt, uns anzupassen. Gewisse Situation oder Verhaltensweisen, dass es uns eben eher schwerfällt, wirklich zu sein, wie wir sind. Und Gott sagt, genau so dürft ihr kommen. Keine fromme Show, sondern einfach lebt glaubwürdig, lebt, wie ihr seid. Also es ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung, auch als Pastor, weil man hat ja immer so das Gefühl, die Leute haben so ein Denken, wie man so sein gut, je älter sie werden, desto mehr ist mir das gleich, was ihr denkt, wie ich so sein soll. Nicht, was ihr sonst denkt, das ist mir wichtig. Aber es macht auch, es gibt wirklich Freiheit. Wir sind eigentlich sozusagen am Schluss von unserem Gottesdienst. Ich darf noch ein paar Informationen weitergeben.
Heute in der Woche feiern wir den nächsten Gottesdienst. Entweder hier im Quad wieder, ihr könnt euch anmelden, vor Ort oder bei euch daheim per Livestream. Und wie Frank schon gesagt hat, wir fahren einfach weiter mit den nächsten Versen von Matthäus 6, Kapitel 5. Entschuldigung, jetzt habe ich es durcheinander. Matthäus 6, von Vers 19 bis 24. Dann gibt es am Sonntag, am 28. werden wir hier dürfen Unti-Abschluss feiern miteinander. Es sind drei, die jetzt im Unti waren, 3 Jahre, die schliessen ihre Zeit ab. Und dann fängt auch so ein neuer Lebensabschnitt an. Eben auch die Schulzeit geht am Ende zu. Und das dürfen wir hier feiern. Es ist ganz wichtig, an diesem Sonntag ist das Gebäude hier, also der Gottesdienst vor Ort, einfach für die reserviert, für die Familie und Freunde, Verwandte von diesen drei, die abschliessen. Wir alle, die